Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen zu Verschwörerisch.
Willkommen zurück, meine lieben Verschwörungsmäuse, zu Pyramiden Teil 2.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon über vieles erfahren und auch ein bisschen diskutiert und über die Bauweise gesprochen.
Sehr viele Facts erstmal zu dem.
Ich bin zum Beispiel total unentschlossen, ne? Also weil ja, man kann sich schon vorstellen, dass das Menschen gemacht haben mit primitivsten Mitteln, aber für mich gehen die 20 Jahre einfach nicht auf.
Für mich, ich finde, eine der Sachen, die mich am meisten verwundern, ist, dass man nicht irgendwie noch ein Werkzeug gefunden hat oder irgendwas, wo man gesagt hat, ah, guck mal, die waren
man
doch weiter.
Man hat nichts gefunden.
Oder so, man hat einfach gar nichts gefunden.
Außer Meißel und Stein.
Stein, ja, und dafür, wenn du sagst Meißel und Stein, ist es zu wenig. Außerdem, auch in einer der Dokus, die haben ja wahnsinnig viele auch in einem alten Ägypten, altägyptische Töpfe und sowas gefunden, ne? So Töpfe Krüge und Tassen und sowas. Und die sind jetzt in verschiedenen Museen der Welt ausgestellt und da habe ich in der Doku auch gehört, da meinte einer so, hey, die sind so dermaßen präzise gemacht, das ist einfach, warum redet denn niemand darüber, muss doch irgendwas an anderem Werkzeug da gewesen sein.
Ja, aber ich meine, wenn du dir jetzt diese Tassen anguckst, die wir da von meiner Bekannten gekauft haben, die was eine super Keramikerin ist, die sind auch sehr präzise gemacht und
aber das war ja auch nicht alles aus Keramik. Weißt du, Keramik, gut, kann man sich vorstellen, dass diese Töpfern und sowas und dann brennen, aber...
Also mit diesen Tassen und Krügen,
aber da war eine Präzision teilweise drin, die
einfach... Ja, dann hast du halt mal ein halbes Jahr an so einer Tasse gearbeitet. Dann hast du es so...
Naja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass wir entweder sehr, sehr wenig wissen von damals und sehr viel falsch interpretieren, weil wir einfach unser Wissensstand oder unser, ne, einfach das nicht zulässt. Oder aber was ganz anderes.
Also ich glaube, fix 20 Jahre sind Bullshit und eventuell auch, dass es als Grabstätte gedacht war, weil ich verstehe es halt nicht ganz, wenn du für jeden Adeligen die schönsten Grabkammern machst mit Verschmückung und so weiter und okay, gut, du errichtest so eine riesengroße, monströse Pyramide für den Pharao, machst dir dann aber nicht die Mühe, dass du das innen drinnen noch irgendwie nett machst. Ja. Ist halt auch so.
Naja, anyhow. Heute geht's mal so ein bisschen... Also auch um Pyramiden, aber auch um ein paar andere Sachen.
Präastronautik
ein bisschen und ich würde sagen, wir schmeißen uns einfach. Ach, kannst du übrigens das Fenster noch zumachen, sonst
natürlich
hören wir hier die ganze Zeit den Zug.
Moment, ich mach kurz das Fenster zu.
Dankeschön, habe ich nur gerade gehört und für professionelle Podcaster ist das
viel besser.
Geschlossene Fenster, genau. Also wir schmeißen uns einfach mal rein und dann werdet ihr ja sehen, wo wir landen und wir auch.
Ja, ne? Okay.
Verschwörerisch.
So, meine lieben Verschwörungsmäuse, heute möchten wir euch einen sympathischen Millionär vorstellen, ja, soll es auch geben, und zwar Dr. Semir Osmanagic. Semir Osmanagic wurde am 1. Juni 1960 in Zenica, im damaligen Jugoslawien, heute Bosnien und Herzegowina, geboren. Er studierte an der Universität Sarajevo Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften und schloss sein Studium mit einem Master in internationaler Ökonomie und Politik ab. Später promovierte er im Bereich Sozialwissenschaften. Seine Dissertation beschäftigte sich mit Aspekten alter Zivilisationen und kultureller Entwicklungen. In den frühen 1990er Jahren während des Bosnienkriegs zog Osmanagic in die Vereinigten Staaten und ließ sich in Houston, Texas nieder. Dort arbeitete er zunächst im Bereich Marketing für ein Unternehmen, das Komponenten für die Öl- und Gasindustrie herstellte. Im Laufe der Zeit übernahm er leitende Positionen und beteiligte sich unternehmerisch an der Firma. Mitte der 90er Jahre gründete er sein eigenes Unternehmen, die Met Company, ein Produktionsunternehmen im Bereich Metallverarbeitung, das er als Geschäftsführer leitete. Und mit diesem Unternehmen wurde er Millionär. Jetzt ist das aber kein Typ, der aus seinen Millionen Milliarden machen muss, sondern er will sein Geld lieber in die Forschung investieren. Parallel zu seiner unternehmerischen Tätigkeit veröffentlichte Osmanagic mehrere Bücher über antike Kulturen, Pyramiden und historische Zivilisationen. Er reiste in verschiedene Länder, um archäologische Stätten zu besuchen und sich mit frühen Hochkulturen zu beschäftigen. Im Jahr 2005 machte er international auf sich aufmerksam, als er die These veröffentlichte, dass sich nahe der bosnischen Stadt Visoko monumentale, von Menschen errichtete Pyramiden befinden. Daraufhin initiierte er Ausgrabungen in der Region und gründete 2006 die Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, die die Forschungs- und Grabungsarbeiten koordiniert. Das Projekt entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer vielbeachteten archäologischen und touristischen Initiative, die Besucher aus verschiedenen Ländern anzog. Semir Osmanagic ist heute als Unternehmer, Autor und Leiter des Pyramidenprojekts in Bosnien tätig und tritt regelmäßig bei Vorträgen und Veranstaltungen im In- und Ausland auf.
Ja.
So viel erstmal zu dem guten Semir.
Genau. Ich sympathischer Millionär deswegen, weil was für Millionär will nicht seine Millionen noch verzehnfachen und noch mehr. Und er ist einfach echt so,
forscht einfach.
Don't give a fuck, ich brauche kein Geld, so viel Geld am Konto.
Er sieht auch so ein bisschen so, das ist so ein Indiana Jones-Type, der immer mit so einem geilen Hut rumläuft.
Ja, und ich meine, der Typ hat sich halt auch eine Basketballmannschaft gekauft, jetzt nicht eine von den Top-Ligas, aber weil er so gern Basketball spielt. Und er darf dann immer mit denen mittrainieren und wenn die weit führen, also er sitzt dann immer auf der
Auswechselbank
und wenn die weit in Führung sind, dann darf er auch mal rein ins Feld, fand ich auch
das
irgendwie
witzig,
mega witzig.
Ja, das sind so Sachen, die würde ich als Millionär auch machen, einfach sowas.
Ja.
So Zeugs, das ist halt witzig. Ja gut, aber er ist ja auch tatsächlich so, ne, ist ja nochmal was anderes, wenn du so self-made,
genau,
wenn du wirklich Millionen verdient hast mit dem.
Zu den Ausgrabungen, der hat ja so richtige Steinplatten dann freigelegt. Ne? Und
also
da
der hat erstmal einen Berg gefunden, der von oben betrachtet, also das sieht erstmal aus wie ein Hügel, von oben betrachtet siehst du, dass der so eine pyramidale Form hat
drei
und aber bewachsen
hat er entdeckt.
Ist.
Drei sogar. Genau. Und dann hat er halt begonnen, da Ausgrabungen zu machen und hat halt so Steinplatten freigelegt, die laut ihm, und da streiten sich halt einfach auch super viele Geologen sogar, nicht natürlich entstanden sein können. Und eben der Streit zwischen verschiedensten Geologen lautet, ja, ist natürlich entstanden. Und die anderen sagen aber, nee, das wurde von Menschen gemacht.
Mhm.
Also es gibt einfach keine Einigung darüber.
Wir haben die Doku The Pyramid, Finding the Truth geguckt, die von ihm finanziert komplett ist. Ne?
Ja.
Und wo der dann auch so ein Team von Archäologen aus Ägypten einfliegen lässt und die schauen da drüber. Und diese Doku ist so sehr, wie heißt das, sehr so filmisch aufgebaut, dass die erstmal so dieser These nachgeht. Also der hatte die These, was, wenn einer der größten archäologischen Entdeckungen Europas direkt vor unseren Augen liegt und niemand sie sehen will.
Mhm. Ne? Genau, das war ein kompletter Touristenbus voller Archäologen und nicht nur ägyptische, sondern weltweit.
Ach so, ja,
auch weltweit, genau.
Ja.
Und da auch wieder witzig, weil die haben sich halt einfach auch bei so einer Konferenz dann einfach zerstritten, weil zum Beispiel einer, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber einer der führenden Ägyptologen, der auch ganz viel bei den großen Pyramiden von Gizeh erforscht hat und herausgefunden hat, behauptet halt einfach auch, dass das menschengemachte Pyramiden sind. Während andere wiederum sagen, nee, ist Bullshit, das ist alles so natürlich entstanden. Aber die Pyramiden bringen ja einfach noch mehr Rätsel und Geheimnisse mit, ne? Außer, dass man sagt, man hat da diese Steinplatten gefunden und die Form.
Ja, man hat dann, also die haben dann auch so Tunnel gefunden, die Ravne-Tunnel. Und es wurden auch so Kammern freigelegt, also keine riesengroßen Grabkammern oder so, aber so Kammern, die eindeutig von Menschen gemacht wurden. Da streiten die sich auch in der Doku drüber, ob das jetzt irgendwie während einer Kriegszeit gemacht wurde oder nicht, weil man hat in diesen Gängen und Schächten da eigentlich kaum Anhaltspunkte gefunden, von wie alt die sind. Also man hat keine, ne, die sind einfach da und man hat da drin auch, ja, man hat so ein paar eingeritzte Symbole gefunden, die man nicht so richtig zuordnen konnte.
Ja, und hier wird zum Beispiel wieder stark kritisiert, ja, man hat aber keine Werkzeuge gefunden, das, ja, das müsste doch da irgendwo sein, was witzigerweise in Gizeh niemanden juckt.
Das juckt in Gizeh niemanden, genau. So, und vor allem, da wurde auch so, das wurde so ein bisschen spirituell dann, weil die Leute, die in diesen Tunneln und Gängen in dieser scheinbaren Pyramide unterwegs waren, ja, von so Energien oder von so einem anderen Gefühl, was sie da bekommen haben, gesprochen haben. Also, dass sie sich dadurch auf einmal ruhiger geworden sind, die konnten besser atmen, haben sich spiritueller gefühlt oder verbunden mit irgendeiner Energie, die es anscheinend dort gibt.
Ja, und man hat doch auch Energien gemessen, die von der Spitze der Pyramide ausgehen.
Ja, das behauptet die Doku, dass die eine Energie in was für einer Form auch immer gemessen haben, dass da irgendwas von der Spitze hochgeht.
Ja, auf jeden Fall interessant. Das Ding, was halt hier auch dafür spricht, dass die Theorie von diesem Doktor, wie heißt er nochmal?
Semir Osmanagic.
Also das ist, stimmen könnte.
Osmanagic.
Osmanagic. Ist, dass parallel dazu zufälligerweise Ausgrabungen stattgefunden haben, die nicht weit entfernt waren. Mhm. Und im Zuge dieser Ausgrabungen hat man herausgefunden, dass hier mal ein mittelgroßes Dorf oder Stadt gewesen sein muss. Also auch so datiert auf irgendwas rund um Christi. Also, ne? Und man hat da auch gefunden Werkzeuge, man hat gefunden, dass die halt so zum Beispiel, die hatten so Geräte, mit denen man Getreide mahlen kann. Und halt, das war eine gar nicht schlecht entwickelte Kultur, die dort gelebt hat.
Über die man eigentlich sehr wenig weiß.
Über die man sehr wenig weiß. Und interessanterweise hat man dort auch kleine Modelle von Pyramiden gefunden.
Ja.
So, und jetzt haben sich dann doch die Wissenschaftler, die haben sich gestritten und diskutiert und es gibt bis heute noch kein klares Ergebnis, dass man sagt, ja, ist eindeutig eine Pyramide wie die von Gizeh oder nein, es ist ein
Berg. Also ich
muss
sagen, nach der Doku, die Bilder, die sie da zeigen, die untersuchen ja auch so Gestein da und das sieht, also sorry, irgendwer wird da schon irgendwelche Blöcke hingelegt haben. Das ist definitiv menschengemacht, also die Natur schneidet keine rechteckigen Blöcke und legt sie aufeinander. Das ist ja wohl Käse.
Aber die Einigung finde ich total witzig, weil sie haben sich darauf geeinigt, okay, es war ist ein natürlicher Berg, der aber von den Menschen verziert wurde und zur Pyramide gemacht wurde.
Ja, das ist ja auch, das Ding ist, es ist ja auch so, dass es ist keine Pyramide im klassischen Sinn, das könntest du ja nachweisen heutzutage spätestens, dass du rein Lasers praktisch schon siehst, das ist alles Steine, die aufeinander geschichtet sind, wie in Ägypten. So ist es nicht. Es ist schon so, dass du einen Berg hast und der wurde dann von den Menschen zurechtgedingselt. So. Aber die pyramidale Form, so eine gleichmäßigen Seiten kriegst du nicht einfach so, oder kriegt die Natur. Gut, würde sie hinkriegen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das von alleine so passiert. Ne?
Ja.
Naja.
Aber auch ganz interessant.
Das war interessant, ja, auf jeden Fall.
Dann gehen wir jetzt zu einer anderen.
Aber die kommen auch, wie du gesagt hast, zu keinem abschließenden Ergebnis, sondern das macht einfach die Frage auf, da geht es dann später in der Doku sehr viel um dieses, okay, was ist eigentlich Wissen? Ne, wer vermittelt das und wo ist die Wissenschaft zu steif, um neue Entdeckungen zuzulassen, weil sie anderes in Frage stellen, was als Fakt gilt.
Genau.
So, das fand ich daran interessant und das finde ich gut, dass es Leute gibt, die auf eigene Faust dann recherchieren. So, ne?
Absolut.
Ja.
So, wir gehen jetzt, wir haben so viele Dokus geschaut, wir gehen jetzt zu einer weiteren Doku und zwar das Cheops-Projekt, auch auf Amazon Prime. Und die Doku ist für mich zum Beispiel ein super Beispiel, wie sich angesagte Ägyptologen gegen neue Forschungen und Erkenntnisse sperren.
Mhm.
Und dabei so weit gehen, neuen Forschenden...
Angesagte Ägyptologen. Er kommt da mit seiner umgedrehten Cappy, wo so eine Pyramide drauf ist und sagt, yeah, yeah.
Nee, aber die gehen halt dabei so weit, dass sie neuen Forschern die Behörden auf den Hals setzen und sogar versuchen, ihre Forschungen zu unterbinden. Und zwar begleitet die Dokumentation zwei deutsche Forscher, und zwar Dominik Görlitz und Stefan Erdmann. Es ist auch übrigens eine deutsche Doku.
Mhm.
Und die beiden Forscher untersuchen insbesondere die sogenannte Entlastungskammern oberhalb der Königskammer. Ja? Mhm. Und dort befinden sich dunkle Ablagerungen bzw. Verfärbungen auf dem Granitdecken.
Mhm.
Oh Gott, auf den Granitdecken, Leute, entschuldigt.
An den Granitdecken.
Und diese werden im Film als möglicher Hinweis auf Materialspuren interpretiert, die bisher nicht näher analysiert wurden. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob diese Rückstände Rückschlüsse auf verwendete Werkstoffe oder Techniken zulassen. Ja, also die Forscher entnehmen dann...
Auch verrückt, dass du erstmal zwei Deutsche brauchst, um das offensichtlich, da gibt es ja nicht viel in dieser Grabkammer, und da ist eine klare Verfärbung, ja, dass man sowas nicht untersucht. Ja. What the fuck?
Genau, die Forscher entnehmen jetzt kleine Materialproben der schwarzen Anhaftungen und die werden dann anschließend in Deutschland untersucht, unter anderem im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Fakultäten, aka Universitäten. Mhm. Und diese Analysen sollen eben klären, ob es sich um natürliche Ablagerungen handelt oder um Rückstände technischer Prozesse und ob Spuren von Eisen enthalten sind. Weil ein wichtiger Aspekt dieser Doku ist die These, dass Eisen möglicherweise früher eingesetzt wurde, als es das klassische ägyptologische Geschichtsbild annimmt. Mhm. Nach den gängigen Lehrmeinungen begann nämlich die systematische Nutzung von Eisen in Ägypten erst deutlich später, nämlich im ersten Jahrtausend vor Christus, während zur Zeit des Pyramidenbaus, was wir ja wissen, was 2600 vor Christus stattfand, da wurden hauptsächlich Kupferwerkzeuge und Steinwerkzeuge verwendet. Ja, genau, dann in der Doku gehen sie halt auch wieder auf die Präzision der Steinbearbeitung ein, was wir schon letzte Folge gehört haben, auch auf die Ausrichtung, auf die exakte, dann eben auch auf die Konstruktion der inneren Schächte und auf den Transport tonnenschwerer Granitblöcke. Das muss ich jetzt alles nicht wiederholen, weil das haben wir, wie gesagt, in der letzten Folge schon gemacht,
was konkret ist, aber was, ja, die haben da Experimente gemacht.
Genau, aber diese Dudes haben eben ein Experiment gemacht. Und zwar haben die einen 15 Tonnen schweren Granitblock mit wechselseitigen Keilen nach oben bewegt. Ne? Das ist so eine Art Wippsystem, wo du halt den Stein millimeterweise in die Höhe hieven kannst. Und zwar schaffen die mit 20 Schlägen beidseitig ausgeführt von mehreren Männern ganze 6,4 mm in die Höhe.
Applaus!
Und so kann man sich dann ausrechnen, wie lange es bräuchte, einen 15-Tonnen-Giganten in die Höhe zu heben.
Ja. Ich meine, die haben bewiesen, es geht. Ne?
Ja,
es gibt
aber 140
Möglichkeit.
Meter.
Nee, mit relativ wenig Leuten.
Und 5-mal so schwere Granitblöcke. Aber gut, ja doch, also die meinten so, ja, das geht. Jetzt halte ich aber fest.
Ich halte mich fest.
Weil an den Steinblöcken, also an dem Steinblock, an dem die das Experiment durchgeführt haben, ist unten dann durch die Eisenkeile genau dieselbe dunkle Ablagerung entstanden, wie sie an den Blöcken in Gizeh gefunden wurde. Also deutet es darauf hin, dass die alten Ägypter vermutlich mit Keilwippen gearbeitet haben und somit kommt die Rampentheorie stark ins Wanken.
Ja, die haben das aber nicht nur mit Eisen.
Die haben sie auch mit Holz, gemacht.
Was ja viel verfügbarer
genau,
war.
Genau, aber die meinten, die Eisenkeile hat es trotzdem gebraucht, um das ganze
die
Ding
Klammern.
Stabil. Also die Klammern, genau.
Ja, die hatten nämlich so Klammern, wie heißen die Materialschutz? Nee, die hatten so einen Namen, das waren so Klammern, die du an beiden Seiten des Blocks hast, damit das irgendwie alles stabil und beieinander bleibt, ne?
Wir nennen sie Stabilitätsklammern.
Stabilitätsklammern, na klar, jeder kennt sie.
Also ein zentraler Teil der Doku behandelt hat auch die juristische und politische Kontroverse um die Expedition, weil den Forschern wurde dann, ne, die haben halt so neue Erkenntnisse
präsentiert
und plötzlich wurde ihnen von ägyptischer Seite vorgeworfen, die Pyramide beschädigt und unerlaubt Material entnommen zu haben.
Die haben literally ein bisschen mit so einem Taschentuch da rumgerieben.
So einem kleinen Ding.
Also die haben jetzt nicht da groß, das ist schon frech.
Insbesondere wurde ihnen eine Straftat in Form von Sachbeschädigung oder unrechtmäßiger Probeentnahme angelastet. In der Dokumentation wird aber klar dargestellt, dass die entnommenen Proben minimal gewesen sind, bereits zuvor ähnliche Abplatzungen existierten und die Forscher über Genehmigungen verfügten bzw. sich im Rahmen bestehender Regel bewegt hätten.
Die haben nämlich auch bei den Aufnahmen da zeigen oder
genau,
nachweisen können.
Genau, später kamen eben ältere Fotografien, die haben die zugeschickt bekommen von einem anderen Archäologen, zum Glück hatte der die, und die Fotografien haben gezeigt, dass die Stellen, was sie denen vorgeworfen haben, dass sie da Farbe abgetragen haben, eben von so einer Signatur vom Cheops, dass das schon war. Das heißt, die waren das gar nicht.
Ja,
ja, und für das sind aber sechs ägyptische Männer,
Mittäter.
Genau, die eben das beaufsichtigen hätten sollen, die sind dafür ins Gefängnis gegangen.
Crazy, oder?
Und,
wurden die beiden nicht auf die Interpol-Liste gesetzt, die zwei Deutschen?
Es gab verrückt. Riesige juristische Auseinandersetzungen und für die war einfach nur wichtig, dass die ägyptischen Leute aus dem Gefängnis rauskriegen, weil es einfach...
Aber Hauptsache in den USA auf Epstein Island können die reichen Mächtigen rumrapen, wie sie Bock haben und das ist alles okay für Interpol und Konsorten, aber wenn zwei Deutsche mit einem Taschentuch in der Pyramide rumpopeln, dann ist auf einmal die Hölle los. Ja, also echt. Entschuldige mal bitte.
Genau, die Dokumentation behandelt halt auch die unterschiedlichen Positionen zur Interpretation der Befunde, die man halt hat über die Pyramiden. Und thematisiert werden hier halt unter anderem Themen wie die Datierungsgrundlagen der ägyptischen Chronologie, die Rolle schriftlicher Quellen und der Umstand, dass viele Texte erst Jahrhunderte nach dem Bau der Pyramide entstanden sind. Ja. Genau, und außerdem wird die Frage aufgeworfen, wie viel des heutigen Wissens über das Alte Reich auf archäologischen Funden basiert und wie viel auf Rekonstruktion und Interpretation. So, und jetzt sind wir wieder genau bei dem Thema, dass es einfach, Leute, es gibt so viele Forscher und Wissenschaftler auf dieser Welt, die genauso berechtigt ihre Forschungen durchziehen und machen, mit gewissenhaft machen, so wie man es an der Uni lernt.
Nein, einfach nach richtigen Methoden, methodisch arbeiten.
Genau, methodisch arbeiten und die aber einfach zu anderen Schlussfolgerungen kommen, wie es halt einfach in den Lehrbüchern steht. Und es wird aber vehement sich dagegen gewehrt, neue Erkenntnisse zuzulassen. Und da ist halt da auch die Frage, warum?
Ja.
Und deswegen gehen wir jetzt gleich weiter.
Ja, genau. Ich rede auch nochmal über etwas, was mit den Pyramiden in Gizeh zu tun hat. Mhm. Und zwar gab es ein Team von Forschern, das 2025 behauptet hat, das war ein Team von italienischen Forschern, dass sie unter den Pyramiden von Gizeh gigantische Strukturen und Räume entdeckt haben. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie viel wissen wir über die Funktion dieser Pyramiden. So, aber jetzt nochmal rewind und ich erkläre jetzt nochmal genau, was passiert ist.
Bitte.
Also, es gibt tatsächlich einige Strukturen unterhalb und um die Cheops-Pyramide oder die Pyramiden von Gizeh, ne? Weil Cheops ist die eine, in der Mitte kommt Chefrem und die dritte, vergesse ich mal die kleine.
Wie? Mykerinos.
Mykerinos. So, ich rede mal von diesen ganzen Pyramiden. Ne? So, da gibt es auf jeden Fall auch Schächte, Arbeitergräber, die mit fortschreitender Zeit halt irgendwie in den Untergrund gewandert sind, ne? Weil da irgendwie andere Schichten draufgekommen sind und so. Das gibt es schon unter den Pyramiden auch oder drumherum. Genau, und vor allem gibt es auch eine... unter der Cheops-Pyramide eine unvollendete Felsenkammer und einen absteigenden Gang dorthin. Die wurden aus was für Gründen auch immer nicht fertiggestellt, aber die gibt's auch, ne? Mhm. So, 2022 erforschen Filippo Biondi und Corrado Malanga mit Hilfe von SAR, also SAR-Dopplertomographie, die Cheops-Pyramide. So, erstmal zu den Personen. Biondi, das ist ein italienischer Ingenieur / Forscher im Bereich der Radar-Fernerkundung SAR. Mit Veröffentlichungen, Fachartikeln und so weiter. Also, seriöser Typ. Mhm. Malanga, auch ein Italiener und der ist Chemiker, der seit den 90ern aber vor allem dafür bekannt ist, dass der Bücher über UFOs, Aliens und Bewusstseinserweiterung schreibt. So. Erstmal zu SAR, zu dieser Methode, ja. SAR bedeutet Synthetic Aperture Radar, zu Deutsch Radar mit synthetischer Apertur. Und zwar ist das ungefähr so, ja. Ein Satellit schickt Radarwellen zur Erde, diese Radarwellen kommen zurück. Wenn sich etwas minimal bewegt oder anders schwingt, zum Beispiel durch Temperatur, Mikrovibrationen, ja, verändert sich die Frequenz ganz leicht. So, diese Mini-Veränderungen nennt man Doppler-Signal. Jetzt sammelt man ganz viele dieser Messungen aus verschiedenen Winkeln und dann versucht man daraus, ne, aus den mathematischen Daten, daraus ein 3D-Modell zu berechnen, ähnlich wie bei so einem CT. Das Verfahren misst winzige Bewegungen an der Oberfläche. Wenn unter der Erde etwas anders aufgebaut ist, etwa ein Hohlraum statt massiver Fels, kann sich das theoretisch auf diese Bewegungen auswirken. So, aber der Satellit sieht halt keinen Tunnel direkt, er misst nur minimale Signalveränderungen, die man dann mathematisch interpretiert. Aber jetzt zurück zu 2022. So, die Ergebnisse der Forschung stellen Biondi und Malanga in einer peer-reviewten Studie vor, also so wie man das halt in der Wissenschaft macht. Andere Wissenschaftler haben Zugang zu der Studie und sie bewerten das und dann wird das halt, wenn es Hand und Fuß hat irgendwie oder irgendeinen interessanten Aspekt, der nachweislich da ist, wird das in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Mhm. Entdeckt haben die zwar nichts besonders Neues in der Pyramide, aber die Forschungsmethode war neu und sehr interessant, weil versucht wurde, eben aus diesen mathematischen Berechnungen ein 3D-Modell zu erstellen. Und diese Methode ist insofern interessant, weil wenn du zum Beispiel, du darfst ja nicht rumbohren oder so an so Pyramiden,
nicht?
An so Weltkulturerben, da kannst du ja nicht viel machen. Ne? Da haben wir ja jetzt gerade gehört, dass du kannst auch nicht mal ein bisschen was abkratzen. Das heißt, wenn du eine Methode hättest, mit der du durch Radarmessungen in so eine Pyramide reinmessen kannst und dadurch aufgrund dieser Signale dann ein genaues Modell erstellen kannst, wäre schon ziemlich cool, ziemlich spektakulär auch. Ne? Deswegen hat man das sehr ernst genommen und findet das grundsätzlich alles interessant.
Mhm.
Aber das Spannende wirklich passierte dann 2025. Und zwar Biondi, Malanga und Armando May, das ist noch ein weiterer Italiener, der ist Präastronautiker und alternativer Geschichtsautor. Du siehst, in welche Richtung das geht.
Also Präastronautik, ja. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber.
Genau, die stellen 2025 in einer Pressekonferenz und vor allem auch in ganz vielen Videos online und in Podcasts, zum Beispiel im Joe Rogan Podcast war der auch, der Biondi, die stellen dann Ergebnisse einer neuen Forschung vor. Ja, sie haben jetzt das Forschungsgebiet ausgeweitet, ja, und die haben jetzt nicht nur auf die Cheops-Pyramide geguckt, sondern grundsätzlich auf das Gebiet unter den Pyramiden oder drumherum. So, und dabei haben sie Erstaunliches entdeckt. Und ihr könnt euch vielleicht an die Instagram-Videos erinnern, weil die sind ganz schön durch Social Media gegangen. In mehreren hundert Metern Tiefe, also 600 bis 700 Meter tief, sollen 8 zylindrische, vertikale und spiralförmige Strukturen sein, paarweise angeordnet und mehrere Meter breit. Eine Art Schacht- oder Säulenstruktur ist das. Darunter große rechteckige Kammern oder Basis oder Plattform, das kann man nicht genau sagen, verbunden durch Gänge oder Schächte. Die Forscher implizieren, dass es unmöglich natürlichen Ursprungs sein kann und sprechen von technischen oder architektonischen Funktionen. So, das mal als ganz kurzer Überblick, was sie so rausgefunden haben. Die Ergebnisse wurden aber nie von Peers überprüft. Die wurden auch nicht veröffentlicht und die allermeisten Wissenschaftler stehen dem Ganzen sehr kritisch gegenüber.
Papa, verstehe ich aber.
Ja, ich habe ein Video gefunden von einem Archäologen an der Cardiff University in England, der so ein ziemlich langes und ausführliches Debunk-Video zu dem Thema gemacht hat, also so ein Widerlegungsvideo.
Mhm.
Und der interviewt auch Experten und Forscher dazu und der Typ heißt Flint Dribble, das Video gibt's auf Reddit. Und der ist natürlich so ein klassischer Aluhut-Hater, ne, der sich auch lustig macht über Präastronautik und so weiter. Muss auch nicht jeder dran glauben, ist ja auch völlig okay. Das Video ist trotzdem sehr spannend und er bringt halt auch einfach wirklich ein paar harte Fakten, warum das mit den Strukturen seiner Meinung nach Quatsch ist. Vor allem, dass es auch Quatsch ist, dass dort unter den Pyramiden mal eine menschliche Hochkultur existiert hat, ne, in ein paar Kilometern Tiefe unter der Erde, die dann verschütt gegangen ist, weil das ist das, was die so ein bisschen impliziert haben da, ne? Denn je tiefer man in die Erde geht, desto höher ist die Temperatur aufgrund des geothermischen Gradienten. Also der Erdkern sehr heiß und je näher du dem bist, desto wärmer ist es. Und dann in einer Tiefe von 2 Kilometern zum Beispiel ist es zwischen 60 und 80 Grad heiß. Also da kannst du als Mensch nicht wirklich überleben. Das Gewicht liegt dabei auf Mensch wohlgemerkt.
Als Reptilit könntest du. Nee, Blödsinn.
Nein, warum nicht?
Nee, weil Reptilien brauchen es kalt.
Naja, du kennst dich so gut aus mit Reptilien?
Naja, Reptilien, die sind schon eher kalt.
Naja, aber was auch immer, es muss ja nicht unbedingt Mensch sein. Ne? Er geht ja nur von diesem Mensch-Ding aus, aber Präastronautik sagt ja nicht unbedingt, dass das alles Menschen machen.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, vielleicht, ne? Was auch immer, stell ich mal in den Raum. Das Hauptargument der Forschung ist es, dass du aus Radaranomalien einfach keine genauen 3D-Bilder bauen kannst. Erst recht nicht aus solcher Tiefe. Da könnte alles Mögliche sein und das Team um Biondi lässt halt die Ergebnisse nicht wirklich überprüfen und setzt stattdessen auf Videos und Podcasts und so und ist das ist so meistens ein Zeichen dafür, dass die eher auf so Sensationen gehen und nicht auf genaue wissenschaftliche Arbeit.
Warum lassen sie es nicht überprüfen? Dann ist es
wahrscheinlich, ja, weil sie es nicht, die haben was gefunden sozusagen, und das ist eine spannende Methode, das kann man denen nicht nehmen, ja, also die Leute finden das schon spannend, wie sie messen, aber man kann nicht zu 100% sagen, aber hey, da unten sind halt die Strukturen, aber die haben auch so Bilder veröffentlicht und das sah dann so aus, so,
aber boah. Die wollen dann nicht die Methode teilen oder warum?
Nein, die Methode ist ja klar, aber die Methode ist einfach zu ungenau und sie können die Genauigkeit der Methode nicht beweisen, solange du nicht runterbohrst und das nachweist.
Ja, aber wenn sie nicht mal ihre eigenen Forschungen veröffentlichen und da quasi Peers, also andere Forscher drüber schauen lassen.
Naja, die sagen ja, also die wurden ja praktisch mit den Ergebnissen.
Ist für mich schon Bullshit.
Die Ergebnisse, die sie vorgestellt haben, da haben die Leute gesagt, das ist so ungenau, da kannst du keine.
Bullshit-Radar.
Ja, da kannst du halt keine genauen Schlüsse draus ziehen, weil das ist, du kriegst Daten, aus denen du mathematisch praktisch wie so eine, was rausrechnest und aufgrund dieser Berechnung sagst du dann, guck mal, das sieht so und so aus. Aber was, wenn die Daten nicht so genau sind, dann verändert sich das Bild ja schon extremst. Und deswegen wurden die zerrissen und ich glaube, deswegen haben die gesagt, wir reden mal darüber in Podcasts, weil das ist eigentlich spannend, dass das da unten was gibt, aber wir werden sowieso nicht keine Erlaubnis bekommen, darunter zu bohren. Verstehst du?
Ja, aber keine Ahnung. Du kannst dir dann sagen, ja, aber komm, Forscherfreunde, kommt mal, guckt euch das an, guckt mal, rechnet, messt es selbst mal nach, dann kommt ihr vielleicht auf die gleiche Ergebnisse.
Ich glaube, die haben von Anfang an gewusst, dass das zu schwammig ist.
Aber dadurch, dass sie das nicht machen, Bullshit.
Ja. Ich finde es ist trotzdem, ich habe da auch mit meinem Kollegen Chatty ein bisschen drüber gesprochen, mit ChatGPT, und der oder die oder was auch immer, es sagt auch, es ist grundsätzlich trotzdem spannend. Du kannst nicht von Hand weisen, dass die irgendetwas entdeckt haben.
Wenn ChatGPT das sagt.
Nein, aber dass die irgendetwas entdeckt haben, das kannst du nicht irgendwie, aber die haben halt sehr stark, weil da ein Präastronautiker und so ein Ufologe dabei waren, sehr stark auf diese Präastronautik-Komponente gepocht und auf verschüttete Hochzivilisationen unter der Erde und so weiter. Und da haben die Leute gleich zugemacht. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Fehler. Die haben zwar natürlich nicht so sauber wissenschaftlich das alles gehandhabt, aber es ist schon ein Fehler zu sagen, ah, guck mal, die wurden von vornherein zerrissen, weil die gesagt haben, guck mal, der eine ist so ein UFO-Typ, Präastronautiker, sowieso Müll, und jetzt erzählen die da irgendeinen Quatsch, und deswegen wurden die von Anfang an zerrissen, und deswegen haben die sich auch so andere Plattformen gesucht, wo sie mal drüber reden können. Mhm. Das ist schon der Move gewesen, ne?
Okay, das wäre jetzt ein guter Übergang zur Präastronautik.
Und hiermit wären wir bei der Präastronautik, liebe Freunde.
Was wäre, wenn die ältesten Bauwerke der Menschheit nicht nur Zeugnisse früherer Zivilisationen wären, sondern Spuren eines Kontakts?
Kontakt.
Nicht zwischen Kulturen, sondern zwischen Welten.
Welten.
Seit dem 20. Jahrhundert vertritt
100.
die...
Okay.
Seit dem 20. Jahrhundert vertritt die Präastronautik eine ungewöhnliche Idee, dass außerirdische Besucher in vorgeschichtlicher Zeit die Erde erreicht haben könnten. Nicht als Eroberer, sondern als Lehrer. Im Zentrum vieler Überlegungen steht die Cheops-Pyramide. Ein Bauwerk aus Millionen von Steinen, präzise nach Norden ausgerichtet, mit geometrischen Proportionen, die bis heute vermessen werden. Vertreter der Präastronautik stellen die Frage: Könnte hinter dieser Präzision Wissen gestanden haben, das seiner Zeit weit voraus war? Nicht nur handwerkliches Können, sondern richtiges technologisches Verständnis? In nahezu allen frühen Hochkulturen existieren Überlieferungen von Wesen, die nicht als gewöhnliche Menschen beschrieben werden. Sie kommen vom Himmel, sie erscheinen plötzlich, sie bringen Wissen, sie verschwinden wieder. Im alten Ägypten gilt Thoth als Gott der Schrift, der Mathematik, der Astronomie und der Zeitrechnung. Er wird als Mischwesen dargestellt, ein Mensch mit Ibiskopf. In Tempelreliefs überreicht er dem Pharao Zeichen, Werkzeuge oder Schriftrollen. Osiris wird als Kultbringer beschrieben, der den Menschen Landwirtschaft, Ordnung und Zivilisation vermittelt. Auf Wandmalereien erscheinen Götter oft größer als Menschen, umgeben von Symbolen, die Macht oder Energie darstellen. Innerhalb der Präastronautik werden solche Darstellungen teilweise nicht nur symbolisch gelesen, sondern als mögliche visuelle Erinnerung an technisch überlegene Besucher interpretiert. Nicht als Magie, sondern als Technologie, die in religiöse Bildsprache übersetzt wurde. In sumerischen Texten werden die sogenannten Apkalo beschrieben. Weise Wesen, teilweise mit Fisch oder auch als Mischgestalt dargestellt. Also so wie Meerjungfrauen vielleicht. oder mehr Jungmänner.
Ja.
Sie sollen den Menschen Schreiben, Baukunst und Gesetzgebung beigebracht haben. Reliefs zeigen diese Gestalten mit merkwürdigen Objekten in der Hand. Manchmal als Handtasche interpretiert, manchmal als Ritualgerät. Innerhalb der Präastronautik wird diskutiert, ob solche Gegenstände symbolische Darstellungen unbekannter Geräte sein könnten.
Wenn man eine Handtasche hat, die muss auch lebendig sein.
Über die Rolle als Grab hinaus existieren innerhalb der Präastronautik mehrere funktionale Deutungen. Eine Theorie besagt, dass die Form der Pyramide Energie bündeln oder fokussieren könnte. Argumente, die angeführt werden: Granit enthält Quarz mit piezoelektrischen Eigenschaften. Unterirdische Wasserströme könnten Schwingungen erzeugt haben. Die geometrische Form könnte Resonanz verstärkt haben. In dieser Perspektive wäre die Pyramide kein Grabmal, sondern eine Art Anlage. Eine weitere Annahme interpretiert die Pyramiden als Signalbauwerke. Ihre exakte Ausrichtung, ihre monumentale Sichtbarkeit, ihre Positionierung in der Landschaft. Sie könnten als Marker gedient haben, möglicherweise sogar als Kommunikationsstruktur. Nicht nur für Menschen, sondern als Zeichen sichtbar aus dem All. Eine andere Variante sieht die Pyramiden als kodierte Wissensspeicher. Mathematische Konstanten wie Pi oder der goldene Schnitt, also Phi, werden in Proportionen vermutet. Astronomische Zyklen könnten in Geometrie übersetzt worden sein. Information nicht in Form von Schrift, sondern in Form von Form. Ja, und hier schließt sich ein weiterer Gedanke an. Die Erde bewegt sich in einem Präzisionszirkus von etwa 26.000 Jahren. Das haben wir ja schon
Präzisionszirkus.
Habe ich Zirkus gesagt?
Ja.
Präzisionszyklus von etwa 26.000 Jahren. Das haben wir jetzt ja schon echt öfters gehört, ne? Und einige Vertreter der Präastronautik verbinden dies mit der Idee, dass frühere Zivilisationen Wissen über langfristige kosmische Rhythmen besessen haben könnten. Mhm. Monumente wie die Pyramiden wären dann nicht nur Bauwerke, sondern Marker eines Zyklus. Hinweise auf wiederkehrende Ereignisse sozusagen und Erinnerungen an vergangene Umbrüche. Im Zentrum der Präastronautik steht die Idee eines Impulses, eines Kontakts, einer Wissensvermittlung. Die Monumente der Antike wären demnach nicht nur Ausdruck menschlicher Entwicklung, sondern Zeugnisse einer Begegnung. Vielleicht symbolisch, vielleicht technologisch oder vielleicht auch beides. Ja, also Präastronautik finde ich auch eine sehr spannende Theorie. Also hier gibt es auch ja, mit diesem 26.000 Jahre Zyklus wieder eben Überschneidungen zu der Weltuntergangstheorie, die bei der Pyramidenlüge ja in den Raum gestellt wurde. Ja. Also nicht Weltuntergangs, aber halt, dass wir Menschen durch Klimakatastrophen ausgerottet wurden, schon mehrfach. Ja. Und dass es halt jetzt eine Warnung sein soll fürs nächste Mal.
Das ist schon sehr spannend. Ich finde auch, Präastronautik ist so ein, weil das eben, wie du am Ende gesagt hast, so Fragen abdeckt oder eine Erklärung für Fragen findet, die wirklich, wirklich bei uns immer noch, wo ein großes Fragezeichen ist. Ne? Wo kommen wir her? Sind wir allein? Und warum sind wir irgendwie hier? Und was gibt es sonst noch im All? Und das wird das irgendwie so verbinden. Und das finde ich, solange das keiner irgendwie so richtig. Viele Leute halten das ja für kompletten Schwachsinn, so, ne? Aber ich muss sagen, es ist einfach eine spannende Theorie und solange wir nichts Besseres haben, kann das ja einfach existieren für sich.
Mhm. Und, ich meine, nachdem Obama letztens im Podcast gesagt hat, dass Aliens existieren.
Und Trump wahnsinnig wütend war. He cannot disclose that. Und Dings. Und ich werde bald selber was dazu sagen. Der Typ ist gesoffen, Sack,
aber
ey.
Ja.
Aber Obama hat einfach casually gedroppt. Ja, Aliens, they're real. Und, und alle waren so, hä, what?
Ja, voll. Also ich finde es eine wahnsinnig spannende Theorie, weil für mich würden sich damit diese großen Häs schließen, wenn ich an den Bau der Pyramiden denke, weil, ich weiß nicht, auch wenn du sagst, du hast jeden Tag 30.000 Leute da auf dieser Baustelle arbeiten, ich meine 30.000 Leute, ne, das ist ungefähr die die halbe Fusion, das halbe Fusion Festival. Die, ja. Die müssen ja, da stolperst du ja über die Füße.
Heutzutage sind solche.
Mit schweren, tonnenschweren Blöcken hantieren.
Heutzutage sind solche Menschenmassen ja auch nochmal was anderes, ne? Weil das irgendwie mal ein volles Fußballstadion oder so. Aber damals in der Gegend ist es wirklich eine krasse Nummer gewesen, ne? So viele Leute da irgendwie an einem Projekt bauen zu lassen, das ist schon crazy.
Vor allem, wie viel Leute du dann wiederum brauchst, um diese Leute zu versorgen. Ich meine, das war dann wohl der Fulltime-Job der 50.000 Einwohner von Memphis, dass die Pyramidenarbeiter versorgen.
Wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Memphis hieß, sondern Memphis oder irgendwie sowas. Weil Memphis denke ich, ja, ich weiß, aber es ging für mich immer so nach USA.
Nee, aber das ist doch voll bekannt. Dass das Memphis ist.
Voll bekannt.
Ich hoffe, ich rede keinen Scheiß. Leute, generell alles, wir sagen es nur immer recherchiert. Wieder. Alles, was wir erzählen, ist nicht wissenschaftlich.
Ganz kurz nochmal, ich wollte nochmal reindroppen. Mir ist noch eingefallen, in der Arktis, da gab es ja auch so dieses, da gibt es ja diese schwarze Pyramide. Das ist so ein Berg. Der wird halt Schwarze Pyramide genannt.
Obwohl er mit Schnee bedeckt ist.
Der wurde 1984, 85 von der deutschen Expedition aufgrund seiner markanten pyramidenartigen Form so benannt. Auf den Bildern, das schaut wirklich crazy aus. Das ist nochmal irgendwie, ich glaube, der ist 2100 Meter hoch. Und der, also das ist so schwarzer Fels, du siehst auch keine Blöcke oder so, aber es ist schon erstaunlich, dass die Natur sowas, soll ich dir mal ein Bild zeigen?
Ich weiß, ich kenn's.
Einfach nur so, schon extrem strange. Mhm. Ne? Das wollte ich nur mal sagen. Da weiß man jetzt auch nicht so richtig, also das müsste man da ja erforschen richtig und so, und hat da keiner Bock drauf, weil es in der Arktis ist und die meisten sagen sowieso Käse. Aber who knows, was da vielleicht drin steckt. Aber
witzig, dass schon wieder Deutsche waren. Die sind mir viel Deutsche untergekommen in meiner Pyramidenforschung.
Ja, die Deutschen, die wollen es wissen, der Pyramide. das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und man findet auf die alle keine Antwort. Ich finde es aber, was man wieder merkt, ist, wie sehr sich Menschen, die von sich behaupten, wahnsinnig tolle Forscher und so weiter zu sein, wie sehr sie sich sträuben, auch mal andere Theorien gedanklich durchzuspielen. Das ist ja grundsätzlich ein Problem. Mm. Auch, ne, wir kennen es ja, wir haben das Problem in dem Podcast, wie viele Menschen sich weigern, kurz im Kopf durchzuspielen, dass es Sachen geben könnte außerhalb ihrer
Gedankenbubble.
Sehr gut. Gedankenbubble ist ein sehr gutes Wort, ja.
Ja, und ich weiß halt nicht zu den Pyramiden. Also ich bin schon sehr offen für die Präastronautik-Theorie, besonders auch wegen den Hieroglyphen im Tempel von Abydos. Eben dieser, ich meine, für mich
diese Tafel
ist das, Tafel, das ist einfach, sorry Leute, das ist ein Hubschrauber, es ist ein Speedboat, es ist ein Raumschiff und es ist ein Luft, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen.
Hovercraft, Herrgott.
Hovercraft, ja genau. Und nichts anderes sehe ich da drin. Nichts Göttliches.
Ja, aber vielleicht sehen wir das da drin. Ich denke mir immer so, ich versuche kritisch zu bleiben, vielleicht sehen wir da drin diese Sachen, weil wir diese Sachen kennen und die dem ähneln. Aber die ähneln schon verdammt krass, diesen Sachen. Mhm. Ja.
So, lieber Oleg und liebe Verschwörungsmäuse, und jetzt habe ich euch zum Schluss noch eine schöne Verschwörungsgeschichte mitgebracht,
es kommt noch was,
die ich sehr gerne mag, weil ich nämlich auch ein kleiner Fantasy-Fan bin.
Wir sind natürlich auch ein Verschwörungspodcast, deswegen wollen wir euch auch ein paar Verschwörungen liefern.
Verschwörungstheorien meinst du?
Verschwörungen, ist nicht das Gleiche?
Nee, Verschwörung ist die ganze Epstein-Kiste.
Verschwörungstheorien, stimmt, Verschwörung
ist, wenn es schon irgendwie
wenn es eine Verschwörungstheorie wird.
Beweise dafür gibt, dann ist die Verschwörung wahr geworden und davor.
Whatever, Verschwörungstheorie.
Oh mein Gott, Oleg macht einen Verschwörungspodcast und kennt nicht mal den Unterschied zwischen einer Verschwörung und einer Verschwörungstheorie.
Mein Kopf raucht einfach schon von den ganzen Infos.
Das, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht auch eher ein Verschwörungsmythos oder ein Mythos oder eine Fabel oder whatever. Ich fand es ganz schön.
Verschwörungsfabel.
Und zwar, diese Theorie behauptet, dass die Pyramiden von Gizeh nicht von gewöhnlichen Menschen erbaut wurden, sondern von einer ausgestorbenen Rasse von Riesen.
Riesen. Das würde natürlich alles erklären.
Ja, als Beleg wird oft auf die sogenannten Nephilim verwiesen, Wesen, die im Alten Testament erwähnt werden und als übergroß beschrieben sind. Verschwörungsultras interpretieren diese Passage so, dass es sich um reale, physisch existierende Riesen gehandelt habe, die in einer fernen Vergangenheit auf der Erde lebten. Manche gehen noch weiter und sprechen von Mischwesen zwischen Menschen und gefallenen Engeln.
Wow, okay.
Aber da muss ich auch jetzt wieder an diese Bilder denken, von den ganz großen Menschen und den kleinen Ägyptern daneben, weißt du? Naja. In dieser Erzählung sollen diese Riesen über enorme körperliche Kraft verfügt haben, genug, um tonnenschwere Steinblöcke scheinbar mühelos zu bewegen.
Ja, ein paar Riesen, denn die hätten das da hin und her geschmissen, da die Steinchen. Da läppsch.
Ho, ruck, ho, ruck.
Oh, ruck, da war ja Fang.
Die gigantischen Ausmaße der Pyramiden gelten dabei als indirekter Beweis. Normale Menschen hätten weder die Kraft noch das technische Wissen besessen, um solche Bauwerke vor über 4500 Jahren zu errichten.
Ja, ja, das Ding ist nur, also die müssen
bei dem Punkt,
die müssen zusammen, wenn dann zusammen mit Menschen gebaut haben, weil die haben ja die, also diese Grabkammern und die Gänge und so, da passt ja kein
da
Riese
passt
nicht
keine
durch.
Riese rein. Aber vielleicht waren es die Riesen zusammen mit diesen kleinen Aliens. Was seht ihr so ein bisschen aus schon wie die?
Das würde wiederum erklären, warum so die Gänge teilweise so klein sind. Ein Quadratmeter
das
ist schon.
Das waren diese Mini-Aliens vermutlich. Egal, wir sind jetzt bei der Riesentheorie und nicht bei der Alien-Theorie.
Riesen.
Das hatten wir schon.
Hagrid.
Also, ein weiterer Bestandteil der Theorie sind angebliche Funde von Riesenskeletten.
Okay.
Im Internet zumindest kursieren Bilder von Ausgrabungen mit überdimensionalen Schädeln oder Knochen.
Im Internet.
Dazu kommt die Behauptung, Regierungen und Museen würden entsprechende Entdeckungen systematisch vertuschen, um die wahre Geschichte der Menschheit geheim zu halten. Hm. Okay, da hat es mich jetzt die Theorie. Das kann schon stimmen.
Also wenn irgendwelche Regierungen was vertuschen, dann bin ich direkt dabei. Dann stimmt es 100%.
Aber ich meine, ich habe die Bilder von diesen Riesenschädeln und Skeletten natürlich auch gesehen. Und ich habe die auch schon wirklich vor ein paar Jahren gesehen. Also
Prä-AI.
Aber trotzdem machbar.
Du hattest ja auch SFX und Maske und Dingsen, hat es ja alles
absolut.
Schon.
Also man kann schon lange solche Fotos fälschen.
Es ist schon eine spannende Theorie, weil ich finde halt auch, ne, früher Dinosaurier, ja, extrem groß, hatte mit bestimmten Bedingungen auf der Erde zu tun, ist möglich, war da. So,
war da.
Ne? Also rein theoretisch, wir hätten natürlich Skelette und sowas finden müssen dann, neben den Dinosauriern.
Aber es war ja alles mal riesig, es gab ja auch mal riesige Faultiere. Und,
ja, die riesen Faultiere, 6 Meter große Faultiere und die haben wir kleinen Menschen dann gegessen.
Ja, vielleicht gab es auch einfach riesige Menschen.
Nein, ich meine, das mit dem Aufgegessen, ganz kurz, Leute, that's for real. Überall, wo der Mensch erschienen ist, das kann man irgendwie mittlerweile
ja,
in Forschung nachweisen.
Ja, wir haben
nachweisen.
Wirklich
haben
viele Arten.
Die riesen Säugetiere haben wir alle aufgegessen,
die
das
waren
ist no Bullshit.
So gemütlich.
Die sind ganz furchtbar.
Manche Varianten der Theorie verbinden das Ganze mit einer untergegangenen Hochkultur, also etwa Atlantis, oder mit außerirdischem Einfluss. Also es ist quasi, kreuzt sich mit der Präastronautik. Die Riesen seien demnach entweder Überreste einer vorsintflutlichen Zivilisation oder selbst nicht vollständig menschlichen Ursprungs. Ja, das mit der vorsintflutlichen Zivilisation, das ist ja auch so ein bisschen wieder mit dieser 26 Zyklenjahren.
26.000 Jahre.
Ja, oh Gott.
Hallo, aufwachen.
Ich bin echt schon so gaga im Kopf. Genau, aber damit kreuzt sich das rein theoretisch wieder, weil die schreiben ja auch davon, dass Sintfluten oder krasse Klimakrisen die Hochkulturen mehrfach ausgelöscht haben.
Und es gibt ja auch immer so, jetzt ganz Querverweis auf 1000 andere Verschwörungsmythen, aber auch diese ganzen Yeti-Sachen und sowas, ne? Das könnte ja alles auch, Yeti ist ja auch
wahr sein.
Es könnte ja auch alles wahr sein, so sag ich mal so. Nee, aber es könnte, ein Yeti könnte ja auch einfach nur ein sehr haariger Winterriese sein, ne? Rein theoretisch Sasquatch.
Ein alter, haariger Winterriese.
Ja, du weißt ja nicht, ob die vielleicht sehr viel haariger waren als wir.
Aber der hatte weißes Haar.
Ja, I'm just saying. Das so, also
oder
diese,
so ein nordischer, vielleicht war er blond.
Aber diese Erzählungen von so irgendwelchen Riesenmenschen, die gibt es ja auch irgendwie überall in allen Kulturen so ein bisschen. Das finde ich ja auch so spannend.
Ja, und eine weitere Hauptargumentation.
Auch in diesen Inka-Zeichnungen.
Jetzt unterbricht er mich schon wieder.
Okay. Jetzt unterbreche ich dir schon wieder. Ist mir scheißegal. Ich rede jetzt. Meine
okay,
Zeit.
Komm, sag's noch fertig.
Mir ist gerade spontan was eingefallen. Und zwar, es gibt auch auf diesen Maya-Zeichnungen, sind ja auch so riesengroße Menschen teilweise zu sehen, ne? Also über Größen, ne? Und vielleicht haben sie die größer gemacht auf diesen Steintafeln, weil es große Herrscher waren oder was auch immer. Aber manche von denen sahen ja aus, als hätten ja auch so Helme auf oder sowas. Mhm. Da gab es ja auch sowas. Und die waren auch größer als normale Menschen, ne?
Voll.
Deswegen so die Riesen aus dem All, I don't know. Maybe it's something.
Ja, maybe, wir wissen es nicht. Aber die berufen sich halt auch auf die Argumentation, dass man eben das mit den Steinblöcken nicht wirklich begründen kann. Aber in der Riesentheorie haben wir trotzdem nicht die Erklärung für die grad geschnittenen Flächen und Kanten ohne Verschleißspuren. Weil wie haben die Riesen das gemacht?
Ja, mit dem Kopf einmal bumm gemacht. Ja, vielleicht hatten die Riesen Riesenwerkzeuge. Ja, mit so einer Riesenmeißel. Zack, ja, vielleicht. Bumm, abgearbeitet. Es genau. Wäre auf jeden Fall einfacher für Riesen sowas zu bauen, sage ich mal.
Jetzt habe ich noch ein paar Zahlen, Oleg.
Zahlen und Fakten. Hey, Zahlen und Fakten. Wir haben noch nicht genug Zahlen und Fakten gehört.
Wie viele Menschen, also von den USA jetzt, da gab es mal eine Umfrage. Ja. Wie viele Menschen in den USA glauben, denkst du, daran, dass Außerirdische beim Bau der Pyramiden geholfen haben?
Prozentual oder was?
Ja.
Also das würde ich sagen, ich kann ja nicht sagen 10 Menschen. Prozentual, ne? Wie viele Prozent der Amerikaner glauben ja, an Aliens?
Wenn man halt so Umfragen macht, dann sagt man das immer in Prozenten dann.
Ja, sicher. USA, I don't know, maybe it's around 40%?
Fast, 20-30%.
Okay, das ist nicht fast.
Das naja, aber das 30 ist fast 40.
Pi mal Daumen, so. Das ist so genau, wie wir hier ungefähr im Podcast arbeiten. Ja, das ist richtig.
Okay, wie viele glauben, dass verlorene Hochzivilisationen mit überlegener Technologie die Pyramiden erbaut haben?
Ich bleib bei meinen 40%.
Nee, es sind 15-25%.
Was? Es gab weniger Leute?
Viel weniger Leute, oh, like viel weniger.
What?
Genau, und jetzt, viele glauben an biblische Riesen.
Okay, wenn es biblische Riesen sind, dann sind es irgendwie so 70-80% der Amerikaner.
Oder an Riesen, die Pyramiden erbaut haben.
Jetzt wird es wahrscheinlich super viel sein. Warte mal. Okay, sagen wir 37%.
Nee, es sind nur 2%. Zum Glück.
Nur 2%? Ja, es ist schwierig heutzutage. Ich traue den Amis alles zu.
Ja, okay, was ist für dich das Wahrscheinlichste? Haben Menschen die Pyramiden alleine erbaut? Variante A, Antwort A. Haben Menschen die Pyramiden erbaut?
So eine Günther Jauch-Nummer
jetzt. Antwort B. Haben Außerirdische die Pyramiden erbaut? Antwort C. Haben verlorene Hochkulturen, vergessene Hochkulturen die Pyramiden erbaut? Oder D, die Menschen mit Hilfe von Außerirdischen? Das wird es auch noch geben, die Variante. Oder ist es das gleiche wie B?
Oh, jetzt kämpft mein normales Ich gegen mein Aluhut-Ich so ein bisschen drin. Also die zwei plausibelsten Sachen sind für mich Menschen plus Aliens oder Menschen vergangener Zivilisationen. Ich tendiere so ein bisschen, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, tendiere ich Richtung vergangene Zivilisation, weil ich.
Also, das heißt, einfach die alten Ägypter, so wie sie in den Geschichtsbüchern
ja,
stehen,
aber
haben
anders,
die Pyramiden
nicht, nein, jetzt so. Versuchst du mich zu foppen. Nein, nein, ich meine irgendwelche, nicht die alten Ägypter, sondern eine viel entwickeltere Zivilisation davor, die viel mehr Wissen über Sterne und Dings und so weiter
also
hat.
Also quasi
und,
eine Ultra-Pro-Hochkultur.
Ja, ja, genau sowas. Weil für diese Alien-Theorie, ja, ich finde das, ich will es nicht ausschließen, nur für mich fehlt da so ein bisschen, vielleicht haben wir es noch nicht entdeckt, in den Pyramiden irgendwas, was das Menschliche übersteigt. Also nicht von der Bauart, sondern von der Funktion. Warum sollten die. Also irgendwie fehlt mir da irgendwie so ein bisschen da irgendwie ein Laser oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwas. Oder wir haben es noch nicht entdeckt. Oder es stimmt, dass da drunter noch was ist oder so.
Es fehlen auf jeden Fall, finde ich, Puzzleteile, die ein schlüssiges, großes Ganzes ergeben.
Bei den Riesen bin ich raus.
Super schwierig, dass du mit heutiger, modernster Technologie nicht die gleiche Präzision erzeugen kannst, wie es die alten Ägypter damals geschafft haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Und dadurch, dass man keinerlei Werkzeuge gefunden hat, die das auch belegen, dass die das gemacht haben, dadurch, dass es nur ein Papyrus gibt, der sagt, okay, wir haben die die Steinblöcke mit Booten von A nach B transportiert und da aber keine Referenzquellen sozusagen.
Dadurch, hat er keine Quellen angegeben.
Dass die meisten Aufzeichnungen über den Bau der Pyramiden erst Jahrhunderte später so richtig zu Protokoll gebracht wurden, ist es, ja, keine Ahnung.
Und dass die danach nie wieder diese krasse Präzision bei so Pyramiden geschafft haben. Weil die Pyramiden danach, die Menschen gebaut haben, waren ja alle so ein bisschen keckig und sind so halb auseinandergefallen.
Ich meine, ich bin da jetzt vielleicht eine kleine Fundamentalistin, weil ich möchte ja voll gerne an Aliens glauben. Und sage jetzt, ich glaube, es waren Aliens.
Die Aliens haben gebaut, nicht Mitmenschen, sondern die...
Ja, vielleicht Mitmenschen, aber sie haben auf jeden Fall den Menschen ihre Technologie zur Verfügung gestellt und... haben denen geholfen, die Pyramiden zu bauen? Oder haben die vielleicht verpflichtet, die Pyramiden für die zu bauen? Könnte auch sein.
Ja, aber auf jeden Fall, das mit den. Ich finde es wirklich strange, dass man keine Werkzeuge mehr gefunden hat. Ich glaube, das ist so der Missing Link für mich, ist genau, keine Kräne, keine Dings. Diese mit der Rampe ist ja Quatsch, haben wir drüber geredet. Wie haben sie diese nochmal 2,3 Millionen oder was waren das, Blöcke, aufeinander gestapelt bekommen, da drin super präzise Gänge gegraben und so, also Gänge gehauen. Das ist für mich so ein bisschen, also...
Rechtwinkelig, über 100 Meter lang. Also das mit keiner modernen Technologie. Also das ist ja, da musst du ja zentimeterweise mit dem Winkel nachrücken quasi, damit du das einhältst. Oder, keine Ahnung, wir sind einfach intellektuell und motorisch so verkümmert seit dem alten Ägypten, dass der Mensch der Neuzeit das einfach nicht mehr so hinbekommt.
I doubt it. Ja, also es bleibt ein Rätsel. Ich bin gespannt, ob das gelöst wird zu unseren Lebzeiten.
Ja.
Kann ja auch sein, dass schon jetzt im Juli rauskommt, ha, Aliens und Dings, und die sagen, ja, wir waren's,
we did it,
und die Ägypter sagen dann nein und verklagen die, und dann werden die Aliens von Interpol gesucht, weil sie was Falsches über die ägyptische Geschichte sagen. Whatever. Aber Fakt ist, da passt einiges nicht zusammen. Das können wir festhalten.
Es ist einfach, wie bei ganz vielen Dingen, eine Glaubenssache.
Das ist eine Glaubenssache. Mittlerweile. Alles ist einfach eine Glaubenssache. Ja. Naja.
Freunde. Gut, ihr Lieben, das nächste Mal dürft ihr euch auf eine schöne Folge freuen aus dem Land, wo wir uns gerade befinden. Mm. Und da haben wir ein paar kleine Verschwörungsgeschichten rausgesucht, die wir dann dort für euch recorden.
Mhm. Bin schon gespannt. Und ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Doppelfolge gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt oder auch nicht. Oder
mein
jetzt
Kopf
seid ihr
raucht jetzt
zwischen
auf jeden
allen
Fall.
Stühlen. Ja, mein Kopf raucht auch. Und das Thema ist hochkomplex. Wirklich, da kennt sich kein Mensch aus. Ich meine, die Wissenschaft streitet auch, ja, mit Präastronautikern, italienischen Präastronautikern und ägyptischen Forschern, und die in Bosnien Pyramiden untersuchen.
Geologen streiten untereinander. Also es ist wirklich gar nicht schwarz und weiß, Leute.
Es ist ziemlich bunt.
Sehr bunt.
So.
Gut. Dann,
gut, schön, dass ihr eingeschaltet. Einschalten. Ja, schön. Du zuerst. Danke fürs Einschalten.
Schalten.
Halten.
Bis zum nächsten Mal bei.
Verschwörung.